Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sheffield Shots, das WM-Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Tag 3 der Snooker-WM ist beendet. Wir haben quasi gestern ein Mark Selby-Spezial mit extra Fritten bekommen. Wir haben den ersten Whitewash seit 1992 bekommen, die wenigsten Punkte seit 1992 von einem Spieler. Und wir stehen eventuell vor einer der größten Sensationen der Crucible-Geschichte. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Sheffield Shots hier, unser Daily zur Snooker-WM von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei, Christian Emmeke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Das Mark Selby-Spezial müssen wir als erstes besprechen. Und es ist das Mark Selby-Spezial. Wenn er nicht in Topform ist, kämpft er sich durch, beißt er sich durch und am Ende ist er siegreich. Und am Ende konnte er gestern gegen Zhao Jintong einen hart erkämpften 10-7-Sieg rausholen. Nachdem die ersten Frames ein absoluter Marathon waren, konnten nur 8 Frames in der ersten Session beendet werden. Mark Selby lag zwischenzeitlich mit 1-5 zurück, aber Mark Selby wäre nicht Mark Selby, würde er sich nicht reinbeißen in dieses Spiel. Und er hat sich reingebissen in dieses Spiel und hat am Ende mit 10-7 gewonnen. Das war das Mark Selby-Spezial, oder?
Ja, absolut. Mark Selby ist ja jemand, der sich nicht nur in so ein Match reinbeißen kann, sondern sich dann tatsächlich auch in so ein Turnier reinspielt. Und vielleicht war dieser Auftakt gegen Zhao Jintong gestern genau das, was er brauchte. Eine komplett schwache erste Session, allerdings auch irgendwie von beiden Spielern. Also es war sehr kurios, dass Zhao Jintong teilweise mit einer Lochquote, die deutlich weniger als 10% unter dem von Mark Selby lag, trotzdem mit 5-1 führte. Er machte halt einfach deutlich mehr und war safety-technisch der deutlich bessere Spieler. Das ist ein bisschen überraschend gegen jemanden wie Mark Selby. Der wiederum hatte ein bisschen Probleme ins Match zu finden, trotzdem er eine 102 spielte in Frame 4. Wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, 1-5 dann hinten gelegen tatsächlich mit einer 90 als Highbreak von Zhao Jintong. Das war das einzige höhere Break, was der Chinese in der ersten Session spielte. Und trotzdem führte er mit 5-1. Und ich glaube, entscheidend waren am Ende, das hat Mark Selby dann auch in der Pressekonferenz gesagt, diese letzten 2 Frames der ersten Session, dass er die sich noch geholt hat mit 2 höheren Breaks, mit einer 51 und dann auch mit einer 131, dem höchsten Break im Match, was er später dann in der zweiten Session am Abend dann auch nochmal eingestellt hat. Also das war wichtig, dass er sich diese beiden Frames noch geholt hat und somit 3-5 in die zweite Session gehen konnte. In der war er dann auch, muss man wirklich so sagen, der klar bessere Akteur. Also da hat Zhao Jintong zwar immer wieder mitgehalten, sich immer wieder die Frames sichern können, um zum Beispiel den 11. Frame dann noch zu gewinnen, wieder mit 6-5 in Führung zu gehen, um den 14. Frame zu gewinnen, damit wieder auf 7-7 auszugleichen, nachdem Mark Selby zuvor mit einer 83 zum 7-6 erstmals im Match überhaupt in Führung gegangen war. Und das war dann aber letztendlich nicht mehr als Ergebnis Kosmetik. Zhao Jintong dann einfach mit viel zu vielen leichten Fehlern nach teilweise fantastischen Bällen, die er gespielt hat, viele gute lange Einsteiger gezeigt, viele richtig, richtig gute Bälle. Und dann aber immer wieder die leichteren Bälle verschossen, mehrmals schwarz vom Spot. Und das darf einem dann einfach nicht passieren. Das hat Mark Selby dann auch konsequent ausgenutzt, in der zweiten Session deutlich besser seine Chancen verwertet. Und ja, dann muss man am Ende letztlich sagen, dann auch wirklich sicher mit 10-7 gewonnen. Und insgesamt kann Zhao Jintong mit dem Debüt natürlich zufrieden sein. Auf der anderen Seite, wenn Mark Selby in der ersten Session schon etwas konsequenter spielt, dann wird das auch ein deutlich, deutlich höheres Ergebnis hier. Dann reden wir über ein 10-3 oder 10-4 statt über ein 10-7.
Aber wir können auch sagen, es ist der Unterschied zwischen einem dreifachen Weltmeister, der schon alles erlebt hat im Crucible Theater, und einem Debütanten.
Ja, das kann man natürlich auch so sagen. Er hat ja auch super klasse mitgehalten, muss man ihm ja dann auch zugute halten. Es war taktisch sehr reif, was Zhao Jintong gespielt hat. Ich meine, einen Mark Selby bei den Safeties dann tatsächlich zu überbieten, das ist dann schon nochmal eine andere Klasse. Also das zeigt dann halt auch, dass er sich hier absolut zu Recht für die WM qualifiziert hat. Und für Mark Selby kann das ein richtig wichtiger Auftakt in diese WM gewesen sein. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, es könnte genau das richtige Match gewesen sein, diese erste Runde zu überstehen, nach einem Comeback nochmal zurückzukommen und vor allem auch wirklich mit klasse Spiel Also das Breakbreaking hat ja dann auch wirklich super funktioniert. 3 Centuries gezeigt, dann viele weitere Breaks von mehr als 50 Punkten. 5 waren es dann insgesamt, die dann noch dazu kamen. Also das liest sich gut, was Mark Selby da gespielt hat. Und wenn er sich so weiter steigern kann und dann von Match zu Match auch wieder so ein bisschen die benötigte Matchhärte entwickelt, die ihm ja in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen abhanden gekommen ist, dann kann das für Mark Selby bei dieser WM auch wieder recht weit gehen, zumal er ja bis zum, naja, ich würde mal sagen, so bis zum Viertel-Halbfinale die ganz großen Namen dann vermeidet.
Mark Selby steht jetzt auf jeden Fall in der nächsten Runde, trifft dort auf Gary Wilson und ist da natürlich dann auch der Favorit. Wir haben gestern den zweiten Whitewash in der Geschichte des Crucible Theaters erlebt. Das war das Match von Sean Murphy gegen Luo Hong-Hao. 10-0 heißt es am Ende. Nachdem die erste Session schon mit 9-0 für Murphy beendet worden war, hat der ja, bedauernswerte Chinese dann doch keine Punkte mehr gemacht, beziehungsweise nur noch 11 Punkte gemacht und konnte keinen Frame mehr gewinnen. Sean Murphy ist der zweite nach John Parrott 1992, der ein 10-0 hier schafft. Luo Hong-Hao stellt noch 2 weitere Rekorde auf. Es sind die wenigsten Punkte in einem Crucible-Match eines Spielers mit 89 und das höchste Break war nur 25 von Luo Hong-Hao. Das war leider bemitleidenswert, aber Sean Murphy hat den Fuß auf dem Gaspedal behalten.
Ja, absolut. Über die erste Session haben wir ja schon ausgiebig geredet. Das 9-0 war einfach brillant. Da hat Sean Murphy quasi aus jeder Chance, die sich im Boot, ein hohes Break gemacht. Und in der zweiten Session war Luo Hong-Hao dann tatsächlich auch keine Möglichkeit mehr geboten, diesen Frame dann irgendwie aufs Board zu bringen, dass er diese doofe Null da tatsächlich los wird, ähnlich wie es bei Michael Georgiou der Fall war. Sehr bitter gelaufen, Sean Murphy dann letztlich mit einer 59 im 10. Frame zum 10-0 und so war das dann letztendlich leider eine klare Geschichte und für den Chinesen dann natürlich bitter, dass er jetzt in so vielen negativen Statistiken auftaucht. Aber alles in allem, glaube ich, wird er einfach riesig zufrieden sein mit seinem Auftakt, was das Profi-Dasein anbelangt. Der ist ja komplett neu auf der Tour, nachdem er die Amateur-WM im letzten Jahr gewonnen hat. Und ja, da wird er jetzt einfach heilfroh sein, sich hier für die WM qualifiziert zu haben. Und ich glaube, der wird zurückkommen und dann dieses 10-0 auch irgendwie verarbeiten. Muss er dann letztendlich auch. Vielleicht kann er es beim nächsten Mal ja dann umdrehen und er ist im nächsten oder übernächsten Jahr derjenige, der jemandem hier eine 10-0 Niederlage beifügt.
Luo Hong-Hao ist auf jeden Fall ausgeschieden. Sean Murphy ist weiter und wir können sagen, Sean Murphy hat hier eine gute Form gezeigt, aber die zweite Runde gegen Neil Robertson, das ist das genaue Gegenteil von seiner ersten Runde. Das wird ein sehr großer Berg, den Sean Murphy besteigen muss, weil Neil Robertson halt in den letzten Monaten in Topform war.
Ja, das wird eine sehr schwierige Geschichte. Allerdings hatte ich Sean Murphy vor der WM auch überhaupt nicht auf dem Zettel. Und so wie der gespielt hat, immerhin ja auch 4 Centuries gezeigt, 3 weitere hohe Breaks, mit einer 138 auch das bisher höchste Break der WM gespielt. Also das ist ein deutlich besserer Auftritt, als ich ihn Sean Murphy überhaupt zugetraut habe vor dieser WM. Und wenn er auch nur ansatzweise gegen Neil Robertson so auftritt, dann wird das, glaube ich, ein kleines Break-Festival, was die beiden da abfeiern werden. Andererseits natürlich, klar, Neil Robertson ist der eindeutige Favorit in diesem Match, einfach was den Saisonverlauf anbelangt und einfach in welch bärenstarker Verfassung der ist. Und ja, gemessen daran, dass er, glaube ich, kaum durch den Gang passen wird, was das Selbstvertrauen anbelangt, da wird er eine breite Brust vor sich hertragen und das ja auch absolut zurecht.
John Higgins hat gestern im Duell der Veteranen mit Mark Davis mit 10-7 die Oberhand behalten. John Higgins führte nach der ersten Session mit 6-3, dann gab es aber erstmal einen Comeback-Versuch von Mark Davis, der die nächsten beiden Frames gewonnen hatte. Dann konnte John Higgins wieder auf 7-5 stellen und in wenigstens zwei Frames Vorsprung bringen. Zum 7-6 glich Mark Davis auch noch aus, beziehungsweise kam heran, aber dann war es vorbei. Ein 135 von John Higgins brachten das 8-6, dann gab es noch das 8-7, dann eine 132 weiterhin von John Higgins zum 9-7 und am Ende gewinnt er auch den 17. Frame und besiegt Mark Davis mit 10-7. Das war durchaus eine Stolperfalle für John Higgins, die hat er aber überstanden und steht jetzt in der zweiten Runde und glaube ich, kann auch Selbstvertrauen aus diesem Match ziehen, vor allen Dingen mit 3 Century Breaks in diesem Match.
Ja, da hast du es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Das ist der super Matchverlauf gewesen. Es ist schon kurios. Wir haben vorher drüber geredet, wer von den Favoriten könnte hier tatsächlich stolpern. Und genau die Spieler, die wir da ausgewählt haben, die sind jetzt alle verhältnismäßig sicher in die nächste Runde gekommen. Sean Murphy, Ding Junhui, John Higgins, das waren alles Namen, die man vorher für Erstrundenniederlagen auf dem Zettel hatte. Und Mark Davis hat es einfach nicht geschafft, diesem Match endgültig seinen Stempel aufzudrücken, ist dann einfach viel zu lange und viel zu oft diesem 2-Frame, 3-Frame-Rückstand hinterhergelaufen. Und das geht eine Weile ganz gut, aber gegen jemanden wie John Higgins ist das dann natürlich schwierig, das dann irgendwie umzudrehen, der das dann mit all seiner Erfahrung natürlich auch ganz gut verwalten kann. Mark Davis hat enorm gut begonnen, hat 3 der ersten 4 Frames in der zweiten Session gewonnen, dann nochmal verkürzt, aber letztendlich war es immer John Higgins, der die Führung hier in diesem Match behielt und der vor allem dann auch das bessere Händchen hatte, in den richtigen Situationen dann wieder seine hohen Breaks zu spielen. Die Serien von 135 und 132 gegen Matchende waren brillante Breaks, da machte Mark Davis jeweils keinen einzigen Punkt und so ist dann John Higgins auch hier wieder doch konkurrenzfähiger, als man es vielleicht vor dem Turnier erwartet hätte. Wobei ich da jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren will. Das war die erste Runde. Wir werden sehen, wie John Higgins dann tatsächlich über die etwas längeren Distanzen Best of 25 im Achtelfinale und im Viertelfinale dann klarkommt. Also das wird nochmal eine andere Hausnummer. Von Mark Davis, muss ich sagen, bin ich da ein bisschen enttäuscht. Da hatte ich doch deutlich mehr erwartet, gerade was dann auch die Bilanz gegen John Higgins anbelangt. Wir haben ja drüber geredet, mit einer der wenigen, die tatsächlich eine positive Bilanz gegen John Higgins haben. Und dass er das dann so wenig umsetzen kann hier bei der WM, das ist dann ein bisschen schade.
Mark Davis ist ausgeschieden. John Higgins trifft in seiner zweiten Runde auf Stuart Bingham oder Graeme Dott. Auch wieder ein Veteranenduell. Also Higgins gibt sich in dieser WM nicht mit Frischlingen ab, sondern wird nur die Veteranen bespielen. Stuart Bingham wird der Favorit sein im Match gegen Graeme Dott.
Ja, absolut. Also wenn Stuart Bingham, da werden wir jetzt natürlich abwarten müssen. Heute früh und heute Abend wird das Match ja dann komplett gespielt, wie Stuart Bingham dann tatsächlich in die WM reinkommt, ob er seine Form aus den letzten Turnieren da konservieren kann und ob Graeme Dott irgendwie ihm etwas besser Paroli bieten kann, als ich das ja vermute. Graeme Dott zwar bei der WM immer ganz gut in Form, aber ich bezweifle das irgendwie. Er hat einfach, was die Konstanz anbelangt und was die Spielstärke anbelangt, in den letzten Jahren dann doch zu viel eingebüßt, also da sehe ich Bingham dann doch klar vorne und das dann natürlich auch in der nächsten Runde gegen John Higgins. Also wie gesagt, das war jetzt ein guter Auftakt von John Higgins, aber alles in allem würde ich den erst tatsächlich zu den Favoriten zählen, wenn wir jetzt hier bis ins Viertelfinale mindestens angekommen sind und er dann tatsächlich auch sein Zweitrundenmatch dann mit der gleichen Konsequenz angeht und mit der gleichen Spielfreude angeht, wie er es gegen Mark Davis zum Teil getan hat.
Wir stehen aber vielleicht vor der größten Sensation in der Crucible-Geschichte. James Cahill hatte sich als erster Amateur für das Crucible qualifiziert, nachdem er in der letzten Runde Michael Judge besiegt hatte. Aber James Cahill hat bislang eine sehr, sehr gute Saison gespielt, wird wohl in der nächsten Saison dann auch die Tourkarte haben. Er traf jetzt auf Ronnie O'Sullivan, hat ja auch vorher gesagt, Mensch, ich möchte gerne gegen Ronnie O'Sullivan spielen. Und er führt nach der ersten Session mit 5-4. Und ich muss sagen, ja, ich möchte nichts von James Cahills Leistung wegnehmen. Die war wirklich ganz, ganz hervorragend gestern. Aber ich frage mich natürlich dann auch, was hat sich Ronnie O'Sullivan bei seiner Vorstellung gestern gedacht, bei diesem 4-5? Ich habe den englischen Kommentar verfolgt und da haben sich Stephen Hendry und Steve Davis gefragt, was ist mit Ronnie O'Sullivan los? Ist vielleicht die schlechteste Session an Snooker, die er in dieser Saison gespielt hat?
Ja, das war wieder eins dieser merkwürdigen Matches von Ronnie O'Sullivan. Wir haben uns ja vorher gefragt, hat er Lust auf die WM? Ist er bereit für diesen Marathon? Will er seinen 6. WM-Titel wirklich mit der notwendigen Konsequenz und mit dem notwendigen Durchhaltevermögen angehen? Und nach der ersten Session gegen Cahill können wir irgendwie sagen, nicht so wirklich. Also Ronnie O'Sullivan hat nicht überragend schlecht gespielt, hat immerhin ja auch 4 hohe Breaks gezeigt, 51, 86, 53, 54 und hatte eigentlich zu Beginn des Matches dieses auch relativ gut im Griff, führte 2-1, führte 3-2, aber hat es einfach nicht geschafft, sich von Cahill abzusetzen und vor allem einfach viel zu viele Fehler eingebaut, die James Cahill dann auch immer wieder die Chance gaben, sich die Frames zu holen und sich in dieses Match reinzubeißen. Nachdem wir vorher dachten, das wird eine klare Geschichte hier Richtung 10-1, 10-2, wissen wir jetzt, Cahill wird hier schon mal mindestens 5 Frames geholt haben und damit hat er, glaube ich, alles erreicht, was er erreichen wollte. Das begann schon im ersten Frame mit einer fantastischen Schwarzen, die ja über den kompletten Tisch lochte. Schwarz war da fast auf dem eigenen Spot, lag etwas über dem eigenen Spot. Und Cahill lochte die fast von der gelben Bande weg in die linke untere Ecktasche. Das war ein brillanter Ball, ein brillanter Start in dieses Match rein. Später dann noch Breaks von 71, 70 und 54, mit denen er sich drei weitere Frames holen konnte, wobei das Break von 70 im siebten Frame kurioserweise ja schon nicht mehr für den Framegewinn reichte. Ronnie O'Sullivan holte sich diesen Frame auf Schwarz noch. Da dachte man eigentlich auch, dass das vielleicht so ein kleiner Knackpunkt werden könnte, dass O'Sullivan da mit 4-3 wieder in Führung gegangen ist, dass diese 70 eben nicht ausreichte. Hat Cahill überhaupt nicht interessiert, eine 54 im nächsten Frame. O'Sullivan machte dann nochmal jeweils zwei 30er-Breaks und das war's dann. Mehr kam da einfach nicht. Also Ronnie O'Sullivan wird sich heute wirklich stark steigern müssen. Es geht ja dann um 11 in knapp einer Stunde, dann jetzt, wo wir aufnehmen, dann schon los. Wird da deutlich besser spielen müssen, als er das gestern getan hat. Ansonsten haben wir nicht nur den ersten Amateur im Crucible Theater, sondern sogar den ersten Amateur, der im Crucible Theater ein Match gewinnt.
Und das, wie gesagt, wäre eine ganz, 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 ganz dicke Sensation. Wir werden dann morgen natürlich darüber sprechen, wie die zweite Session dann ausgegangen ist. Ein zweites Match haben wir noch. David Gilbert gegen Joe Perry. David Gilbert hatte sich vorher nicht beklagt, aber er hätte sich beklagen können über die ganz schwere Auslosung gegen Joe Perry. Aber er führt mit 6-3 und zeigt hier eine wirklich starke Leistung bislang.
Absolut, David Gilbert, bisschen überraschend, mit 4-0 in Führung gestürmt. Wir haben ja dieses Match eigentlich als mit das offenste der ersten Runde ausgemacht. Aber wenn wir in den letzten Tagen schon eins gelernt haben, dann, dass unsere Voraussagen mal wieder nicht besonders zutreffend waren. Das fängt bei den Favoriten beziehungsweise bei den vermeintlichen Schwachstellen im Draw an und scheint jetzt hier bei den offenen Matches zwischen Gilbert und Perry genauso weiterzugehen. Gilbert hat richtig stark begonnen, sich die ersten drei Frames quasi im Sturmlauf mit 51 und 75 gesichert. Dazu ein 40er-Break im zweiten Frame. Joe Perry machte da 30 Punkte im zweiten, ansonsten war da nicht viel zu holen. Der vierte Frame war dann etwas offener, da hatte Perry gute Gelegenheiten, den auf die Farben gewinnen zu können, tat das nicht, so ging der Frame ebenfalls an Gilbert. Nach dem Mid-Session Interval wurde es dann aber doch deutlich offener. Da haben wir dann endlich auch von Joe Perry ein bisschen Gegenwehr gesehen und vor allem dann auch das, was wir uns erwartet hatten, ein bisschen offenere Matches, ein bisschen offenere Frames und vor allem dann auch einen deutlich spannenderen Frameverlauf. Eine 68 von Perry da zunächst zum 1-4, verkürzte dann mit zwei 30er-Breaks auf 2-4, ehe David Gilbert mit zwei hohen Breaks seinerseits den alten Vorsprung wiederherstellte, 53 und 56 zum 6-2, hatte dann auch die erste Möglichkeit im neunten Frame, musste dann aber zu schnell wieder aussteigen und David Gilbert verlor diesen Frame dann tatsächlich noch, nachdem Joe Perry eine 68 gespielt hatte. Das könnte vielleicht noch entscheidend sein, dass Perry diesen letzten Frame sich tatsächlich holen konnte, nochmal auf 3-6 verkürzt hat. Das klingt jetzt noch nicht ganz so schlimm. Ich denke mal, bei 2-7 wäre das Match tatsächlich gelaufen gewesen. Ein 3-6, ja, ist nicht so ganz unrealistisch. Das kann man noch aufholen. Gerade ein Joe Perry, der kann sich da ja auch noch einen kleinen Lauf spielen. Also da bin ich gespannt. Das Match wird dann heute Nachmittag beendet, während dann parallel das Match zwischen Kyron Wilson und Scott Donaldson beginnt. Also das Match zwischen Judd Trump und Tapcha Onu beginnt. Also das wird sicherlich ein offenerer Schlagabtausch noch, es sei denn, David Gilbert kann hier frühzeitig vielleicht ein, zwei weitere Frames noch aufs Board bringen, dass er mit 8-3 oder 8-4 führt, dann wird der Weg für Joe Perry, glaube ich, ein bisschen zu schwer.
Das werden wir dann morgen besprechen in der neuen Ausgabe der Sheffield Shots, unserem Daily zur Snooker-WM hier auf meinsportpodcast.de. Das waren Christian Oemeke und Andreas Thies mit ihrer Zusammenfassung von Tag 3. Und wie gesagt, vielleicht stehen wir hier vor einer ganz, ganz großen Sensation heute. Wir werden es morgen besprechen. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiedersehen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Crumbs ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.